Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn Jesus Christus gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dieses Wort aus dem Johannesevangelium steht über diesem Karfreitag. Ein Wort, das ihr wahrscheinlich alle kennt, ein Wort, das ganz dicht gedrängt eigentlich das Evangelium ausmacht. Wir haben diese großen Worte, die Liebe Gottes. Wir erfahren, es geht um Rettung aus Verlorenheit. Es geht um ewiges Leben. Es geht um Glauben. Allein schon grammatikalisch ist an diesem Satz klar, die Initiative geht von Gott aus. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wir sind eben nicht unbeteiligt. Es geht auch heute in diesem Gottesdienst darum, dass wir dieses Wort von der Liebe Gottes neu hören, es an uns wirken lassen und darauf antworten. Ihr wisst sicher, dass Karfreitag ein besonderer Tag ist, nicht nur für Christen. Der Staat hat in Deutschland festgelegt, dass der Karfreitag ein stiller Feiertag ist. An diesem Tag sind Feste verboten. Es gilt das sogenannte Tanzverbot. Das ist, vielleicht wisst ihr auch das, umstritten. Es gibt atheistische Vereine, die kämpfen seit Jahren dagegen. Sie sagen, wieso soll ich still sein, wenn ich ohnehin nicht glaube? Nun, an diesem Argument ist sicher was dran. Trotzdem könnte man vielleicht auch als Nicht-Christ überlegen, ob es nicht hilfreich ist, dass wir so manchmal im Leben Unterbrechungen haben, heilsame Unterbrechungen. Den Sonntag zum Beispiel auch. Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat einmal im Zeitmagazin geschrieben, wie sehr sie nach Erfahrungen in den USA den Sonntag in Deutschland wieder ganz neu wertgeschätzt hat, weil er bei aller zunehmender Geschäftigkeit doch immer noch so einen gewissen Unterschied markiert zu den anderen Tagen der Woche. Dass von manchen dieser Karfreitag als stiller Feiertag bekämpft wird, hat aber, so glaube ich, nicht nur den Grund, dass sich Menschen heutzutage ungern was sagen lassen. Also man will sich ja ungern sagen lassen, was man zu tun oder eben in diesem Fall zu lassen hat. Ob das Leben wirklich trauriger ist, wenn man an einem von 365 oder 366 Tagen im Jahr auf Partys und Tanzen verzichtet, wage ich jetzt mal vorsichtig zu bezweifeln. Ich glaube aber, es steckt letztlich auch so eine Art geistliche Herausforderung dahinter. Denn der Karfreitag ist eine Provokation. Eine Provokation einmal für die Frommen. Für die Frommen, für die es nicht sein kann, dass da der Sohn Gottes, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, elendig am Kreuz krepiert. Ohne dass der allmächtige Gott eingreift. So wirkt es doch. Ich habe es an dieser Stelle schon mal erwähnt. Jesus wird zum Beispiel im Islam durchaus wertgeschätzt. Mit großer Hochachtung wird von ihm gesprochen. Aber das Kreuz, das geht nicht. Da hat man dann die Theorie gefunden oder erfunden, dass es da einen gab, der sah so ähnlich aus wie Jesus und der wurde dann gekreuzigt und Jesus selbst wurde von Gott in den Himmel aufgehoben. Höchst ehrenvoll dieser Gedanke, aber eben im Widerspruch zu dem, was wir in der Bibel lesen. Ähnlich schwierig ist es tatsächlich mit dem Kreuz auch für traditionelle Juden, mit denen wir als Christen so viele Gemeinsamkeiten haben. Wir rufen den einen Gott an, der die Welt geschaffen hat, wie uns das Alte Testament, die hebräische Bibel lehrt. Wir kennen Gott auch als den Vater Abrahams, Jakobs und Isaaks. Wir beten mit dem Volk Israel die Psalmen. Und schließlich wird auch immer wieder deutlich, wie sehr uns durch den Juden Jesus wir selbst mit dem auserwählten Volk Gottes verbunden sind. Aber auch für traditionelle Juden selbst passt das Kreuz so gar nicht in ihr Denken, so wie Jesus ja damals auch von den führenden Köpfen der jüdischen Religion abgelehnt wurde. Ich betone das mit dem traditionellen Judentum natürlich deshalb, weil unsere Freunde aus dem messianischen Judentum in diesem Punkt ganz anders denken. Erst gestern wurde hier in der Gemeinde bei der Sederfeier die Verbindung vom jüdischen Pessachfest und dem christlichen Abendmahl wieder sehr deutlich gemacht. Also zum einen ist Karfreitag eine Provokation für fromme, für religiöse Menschen, die sich eben schwer tun mit diesem Gedanken, Gottes Sohn stirbt, Gott lässt das zu. Zum anderen aber auch eine Provokation für all diejenigen, die meinen, ganz gut, ohne Gott auszukommen. Wenn da einer daherkommt und sagt, dieser Jesus nimmt die Sünden der Welt auf sich am Kreuz, dann regt sich schnell Widerspruch, allein schon wegen dieses Wortes Sünde. Also die kleine Sünde im Sinn von der Tafel Schokolade oder der Sahne, das wollen wir uns ja vielleicht noch eingehen lassen, aber dass die in der Kirche da ständig von Sünde reden, die wollen doch die Leute nur klein machen, oder? Klar, jeder von uns hat so ein paar Macken, aber muss ich mir deshalb gleich sagen lassen, dass ich ein Sünder bin? So ist Karfreitag eine Provokation. Vielleicht auch für uns? Vielleicht, weil auch wir uns manchmal schwer tun mit dem Gedanken, dass wir eben alle miteinander Sünder sind. Und dass keiner von uns, so sehr er sich auch anstrengt oder so selbstbewusst er auch sein mag, sich mal vor Gott hinstellen kann und sagen kann, jetzt komm, hab dich nicht so. Im Grunde genommen bin ich doch ganz okay. Zumindest viel besser als die Putins und Hitlers dieser Welt. Ja, und wenn du irgendwas an mir auszusetzen hast, hey, du hast mich doch geschaffen, also so wie ich bin, dann kannst du doch nicht sagen jetzt, oder? Ich sage euch was, keiner von uns wird vor der Heiligkeit Gottes bestehen können. Denn wir sind allzumal Sünder und mangelndes Ruhmes haben nicht die Art, die wir vor Gott haben sollten, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Vielleicht gehören wir auch manchmal zur frommen Fraktion. Wie habe ich als Kind in den Jesusfilm mitgezittert, war empört, weil doch eigentlich jedem klar sein muss, dass hier Unrecht geschieht, dass das ein Justizskandal ist, dem Jesus zum Opfer fällt. Wie schnell will man da eingreifen, die Sache selbst in die Hand nehmen? Wie schnell werde ich in Gedanken zum Petrus, der sich den Verfolgern Jesu mit dem Schwert entgegenstellt, der ja schon vorher gesagt hat, so Jesus, nee, also das mit dem Kreuz, das lassen wir mal schön sein. Ja, aus menschlicher Sicht mag das Gefühl berechtigt sein. Doch wer sind wir, dass wir Gottes Plan umschmeißen, verändern wollen? Wie schwer tun wir uns, ihn zu verstehen? Nach der Auferstehung wird Jesus zwei Jüngern begegnen, die völlig am Boden zerstört sind, für die mit dem Kreuz eine Welt zerbrochen ist. Und dann wird er genau diesen zwei Jüngern die Schrift auslegen, die Schrift damals, das Alte Testament in Anführungszeichen, die hebräische Bibel, von Mose über die Propheten mit dem Ergebnis, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Das war Teil des Planes Gottes. Es war kein Betriebsunfall, war nicht ein Versehen, sondern war von Gott so geplant. Und später wird Philippus einem gottgläubigen Finanzbeamten aus Äthiopien eine Stelle aus dem Propheten Jesaja auslegen. Eine Stelle, in der so ein bisschen geheimnisvoll von einem Gottesknecht die Rede ist, der viel leiden muss, von dem es heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber von wegen, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dieser Philippus erklärt dann diesen Menschen, dass Jesaja hier einige Jahrhunderte zuvor schon von Jesus als dem Lamm Gottes spricht. das eben für die Sünden der Menschheit am Kreuz stirbt. Und es ist nicht nur so, dass Philippus spricht, sondern das Spannende ist, der Heilige Geist wirkt an diesem Mann, der nach dieser ganz kurzen Einweisung in das Evangelium sagt, wenn das so ist, dann möchte ich gleich hier auf der Stelle getauft werden, dann möchte ich zu diesem Jesus gehören. Was ist das, was an diesem zunächst gekreuzigten und später dann auferstandenen Jesus so fasziniert, dass Menschen wie der Mann aus Äthiopien sagen, sie wollen ganz zu Jesus gehören? Was so sehr fasziniert, dass die Zeitung die Zeit in dieser Woche mit dem Titel aufmacht, die erfolgreichste Geschichte der Welt. Es ist diese eigentlich unglaubliche Zuwendung Gottes zu den Menschen, wie wir sie zu Beginn des Johannesevangeliums gehört haben. Und wie sie Paulus in einem Wort beschreibt, das für mich persönlich zu einem der wichtigsten Worte der Bibel geworden ist. Das ist aus dem Römerbrief im 5. Kapitel im 8. Vers. Und das ist so der Grundgedanke für diese Predigt heute. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Satz. Nicht allein deshalb, weil da ein Gott ist, der durch und durch Liebe ist. Luther spricht von diesem Glutofen von Liebe. Also ein Gott, der sich nach diesen vielen Milliarden kleinen Menschlein sehnt, die er geschaffen hat, das sind du und ich, diese kleinen Menschlein, und die doch so gerne leben, als gäbe es gar keinen Gott. Das sind übrigens auch du und ich. Und dieser Gott sagt, ich weiß das und ich kenne jeden einzelnen von ihnen und habe ihn und habe sie trotzdem lieb. Das Einzige, was ich verlange, und es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, dass sie sich von ihren falschen Taten abwenden, dass sie Buße tun, ein neues Leben im Glauben beginnen und dann will ich ihnen gnädig sein. Habt ihr es gemerkt? Das war Quatsch. Das war nicht das, was Paulus hier schreibt. Das wäre vielleicht unser normales religiöses Denken. Paulus schreibt eben nicht, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für diejenigen stirbt, die sich zu ihm bekehrt haben und sich da mal angestrengt haben, ein gottgefälliges Leben zu leben. Nein, Christus stirbt für Sünder. Er wartet nicht, bis wir irgendwann mal zu frommen Menschen werden. Vielmehr ist er ein zuvorkommender Gott. Er kommt uns mit seiner Liebe zuvor. Bildlich bedeutet das, Gott zeigt seine Liebe zu den Menschen darin, dass Jesus just für die Menschen stirbt, die da in Jerusalem damals vor 2000 Jahren rufen, kreuzige ihn. Für diejenigen, die unter dem Kreuz stehen an diesem Karfreitag und ihn verspotten, hey, wenn du was kannst, dann zeig's doch jetzt. Gott, hast du angerufen, da soll er dir doch jetzt helfen. Und eben auch für uns, die wir Gott so oft einen guten alten Mann sein lassen, der mit unserem Leben scheinbar gar nichts zu tun hat. Die entscheidende Botschaft dieses Satzes ist, Jesus stirbt am Kreuz nicht für Freunde, sondern für Feinde. Bevor wir auch nur erbarme dich sagen können, hat sich Gott unser schon erbarmt. Warum ist das nötig? Warum ist das notwendig? Und das meine ich im wörtlichen Sinn des Wortes notwendend, weil wir ohne Gottes Gnade in Ewigkeit verloren sind. Weil es für unser Leben heute und das Leben in der ewigen Herrlichkeit Gottes einen entscheidenden Unterschied ausmacht. Den Unterschied zwischen Leben, das Sinn und Bestand hat oder dem Leben, das in Selbstbezogenheit keinen Bestand hat, weder heute noch in Ewigkeit. Ein Leben, von dem Martin Luther spricht, dass es in der Selbstverkrümmung bleibt, wo wir nicht frei werden, zu der Bestimmung kommen, zu der Gott uns berufen hat. Einige von euch haben am Mittwoch das Mose-Musical hier in der Kirche miterlebt von Adonir. Für mich die bewegendste Szene ist die, wo das Volk, das gewohnt ist, in der Unterdrückung zu sein, in der Sklaverei zu sein, sich fragt, was sind wir eigentlich dann, wenn wir nicht mehr Sklaven in Ägypten sind? Was ist dann unsere Identität? Und die Antwort lautet, die neue Identität ist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Dank durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Lammes. So wurde es hier uns am Mittwoch dargestellt. Damals war es das Blut von Tieren, das an die Türpfosten gestrichen wurde, um vor dem Zorn Gottes in Ägypten zu schützen, als die letzte der großen Plagen kam. Für uns ist es, wie wir es ja auch im Eingangslied gesungen haben, das Blut von Jesus, das Blut des Lammes Gottes, das uns von unserer Schuld befreit und damit Frieden mit Gott schenkt. Wie es an anderer Stelle im Neuen Testament heißt, Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber, rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat er unter uns aufgerichtet, das Wort von der Versöhnung. Gott tut alles, damit wir, die wir uns seit dem Sündenfall so gern allein auf uns verlassen, uns um uns selber drehen, mit Gott versöhnt sind. Versöhnt sind. Noch nicht mal versöhnt werden. Versöhnt sind. Das gilt. Dass wir in einer geheilten Beziehung mit Gott leben, was dann auch Auswirkungen auf die Beziehungen zum Beispiel zu unserem Nächsten haben wird. Liebe Freunde, das mag jetzt ein bisschen hochtheologisch klingen, ist aber sehr praktisch. Und ich will das jetzt in diesem zweiten Teil mit Hilfe von Bildern des Künstlers Walter Hab Dank deutlich machen, die hier jedes Jahr in der Zeit, in der Passionszeit hängen. Ich beginne mit dem Abendmahlsbild. Ihr könnt es hier links sehen oder auf dem Bildschirm. Damit grüße ich auch von hier aus nochmal alle, die den Gottesdienst im Internet live mitverfolgen oder auch später verfolgen. Grüßen möchte ich an dieser Stelle ganz besonders die Freunde, die das gerade aus Jerusalem tun oder aus Israel tun. Wir sehen da, dass Jesus für seine Jünger Brot und Wein vorbereitet hat. Und er spricht den Segen darüber. Er spricht zu seinen Jüngern, seinen Freunden. Und auch Judas ist mit dabei. Wir wissen nicht genau, warum Judas Jesus verrät. Ob er sich einfach vom Geld hat leiten lassen. Ob er vielleicht erreichen wollte, dass Jesus im Moment, wenn er dann verfolgt und angegriffen wird, endlich zum Superstar wird. Endlich zu dem Helden, wie sich manche den Messias in einer Zeit der römischen Unterdrückung gewünscht haben. Und auch ihn spricht Jesus mit den Worten an, mein Freund. Obwohl klar ist, dass er ein Feind ist. Schon in der Haltung wird deutlich, dass sich Judas abwendet. Und doch ist für ihn auch die Möglichkeit der Rettung gegeben. Denn, wir erinnern uns, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, auch als wir noch Feinde waren, auch wenn wir auf der anderen Seite stehen, auf der gegnerischen Seite wie Judas. Doch Judas wendet sich ab. Was für eine tragische Entscheidung. Wir kommen zum zweiten Bild. Die Szene, in der Jesus voller Angst im Garten Gethsemane im Gebet mit dem Vater ringt. Ist es nicht möglich, dass dieser bittere Kelch an mir vorübergeht, wo Jesus dann doch sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Jünger, die hat er um Gebetsunterstützung gebeten, doch, wie ihr seht, sie versagen jämmerlich und schlafen ein. So wie wahrscheinlich auch wir oft in unserem Gebetsleben, in unserem Glaubensleben versagen, müde werden, wenn Glaube zur Routine wird, vielleicht die Alltagssorgen uns über den Kopf wachsen, Na, dann bleibt einfach nicht so viel Zeit für Jesus. Ist das gut? Nein. Aber ich sage euch eins, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Für uns, die wir müde im Glauben geworden sind, die sich vom Alltag immer wieder unterkriegen lassen. Und doch hält Jesus an uns, Sündern, fest. Sogar dann, wenn es, damit komme ich zum dritten Bild, hier auf dieser Seite, hart auf hart kommt, zum Verrat. Wir sehen die Szene, in der Jesus im Palast des hohen Priesters verhört wird, hinter Mauern ist es zu sehen. Und Petrus ist ihm mutig, wie er ist, gefolgt. Schließlich hat er doch gesagt, also wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich werde immer bei dir sein. Wow, was für ein Glaubensheld. Dieser Petrus, nicht wahr? Und dann knickt er bei den ersten kritischen Fragen ein, lässt sich am Ende sogar von einer einfachen Magd ins Bockhorn jagen und verleugnet seinen Herrn. Und Jesus, wendet er sich ab? Jesus sagt er, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Schließlich hast du ja nicht nur dein Wort gebrochen, sondern geschworen, mich nicht zu kennen in dieser Situation. Nein, Jesus blickt zu diesem Petrus, den er später dreimal fragen wird, liebst du mich? Und dem er dann seine Gemeinde anvertraut. Petrus erfährt, so groß ist Gottes Liebe, dass Jesus auch für mich ans Kreuz geht. Also für ihn, der ja Jesus in gewisser Weise genauso verraten hat wie Judas, mit einem entscheidenden Unterschied. Und das ist nochmal der Blick, den wir noch uns beim letzten Bild anschauen. Das könnt ihr jetzt am besten hier auf der Leinwand sehen, weil das Bild ja etwas versteckt ist. Wir sehen Jesus gekreuzigt inmitten zwei Verbrechern, also Menschen, die ja tatsächlich etwas auf dem Kerbholz hatten. Und da kommt es zu dieser bewegenden Szene, wo einer der Übeltäter Jesus lästerte, der auf der rechten Seite im Bild, und sprach, bist du nicht der Christus, hilf dir selbst und hilf uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, fürchtest du dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und wir sind mit Recht darin, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach, wenn du dein Leben gebessert hast, dann wollen wir mal schauen. Nein, Jesus sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Freunde, ich halte das für eine ganz entscheidende Szene in der ganzen Bibel. Eine ganz entscheidende Szene, die deutlich macht, was Evangelium ist, was gute, was frohe Nachricht ist. Für an jeden von uns, auch der heute hier ist. Jesus spricht dem Mann, der nach menschlichen Maßstäben keinerlei Perspektive mehr hat, die Perspektive der Ewigkeit zu. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dein Leben hier auf Erden geht zu Ende. Doch es gibt eine Wirklichkeit, die über den Tod hinaus Bestand hat. Hier in diesem Leben wirst du nichts mehr schaffen können, dich nicht mehr der Gnade würdig erweisen können. Aber es gibt etwas, das Bestand hat auch für dich. Liebe Freunde, wir können in 51 Wochen des Jahres über richtige Nachfolge reden. Darüber, wie wir unser Leben heiligen sollen. Und das ist wichtig. Und heute dürfen wir uns einfach etwas zusprechen lassen. In der Situation, wo du gerade bist, wo du vielleicht das Gefühl hast, so wie ich bin, da kann ich vor Gott niemals bestehen. Ich kann nichts mehr tun. Und da spricht Jesus auch dir diesen Satz zu. Du wirst mit mir im Paradies sein. Dieser Satz gilt dort, wo Menschen persönlich keine Perspektive mehr sehen. Dort, wo Menschen leiden, er gilt an jedem Sterbebett. Bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir die Geschichte auf einem Kalenderblatt begegnet. Eine Frau schreibt: Als Krankenschwester sprach ich bei der Arbeit gern über Jesus und seine Liebe. Eines Tages sagte ein Patient zu mir: Jesus wird mich nicht annehmen, ich bin zu schlecht. Aber ich hoffe, dass ich nicht schon bald sterbe. Das hoffe ich auch für Sie, erwiderte ich, doch je früher man sein Leben mit Gott in Ordnung bringt, desto früher wird man mit dem Frieden erfüllt, den Jesus schenkt. Kennen Sie nicht die Geschichte des Übeltäters, der neben dem Herrn Jesus Christus gekreuzigt wurde? In diesem Moment kam die Frau des Patienten herein. Als sie bemerkte, dass ihr Mann sich unwohl fühlte, sagte sie: Ich möchte nicht, dass man mit meinem Mann über Religion spricht. Das verträgt er nicht. 3 Tage danach starb der Kranke. Als ich später, die Krankenschwester erzählt weiter, seinen Sohn traf, sagte er mir: Mein Vater hätte sie gerne wiedergesehen, aber meine Mutter war dagegen. Ich musste ihm mehrmals die Geschichte vom gekreuzigten Übeltäter vorlesen. Am Sonntagmorgen sagte er zu mir: Mein Junge, jetzt ist alles in Ordnung. Ich habe meinen Frieden. Jesus hat meine Sünde getragen. Und wir wollen ihm gemeinsam danken. Dann hat er mit mir gebetet. Kurz darauf ist er friedlich von uns gegangen. Die Geschichte vom Übeltäter am Kreuz und auch Geschichten wie die von dem Krankenbett zeigen: Die Bibel verlangt von uns nicht, dass wir uns anstrengen und unser Leben erstmal in Ordnung bringen, damit sich Gott uns gnädig erweist. Nein, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, seine gigantische Liebe zu uns darin, dass Christus gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als unser Leben noch nicht in Ordnung war. Es geht nur um eine Kleinigkeit, die sich in diesem letzten Bild, aber auch in gewisser Weise alternativ im Abendmahlsbild auf der linken zeigt. Wende ich mich Jesus zu, wie dieser Übeltäter auf der einen Seite, oder wende ich mich von Jesus ab? Schaue ich allein auf meine Kraft oder schaue ich auf die Kraft des Gekreuzigten, der da scheinbar hilflos hängt und als der einzig Gerechte doch unsere Schuld auf sich nehmen kann? Bitte, bitte nimm diese Perspektive ein, diese Perspektive, dich Jesus zuzuwenden. Sei nicht zu stolz, auch du hast Jesus nötig. Sei nicht zu kleinmütig, auch dann, wenn du versagt hast, auch dann, wenn du auf der falschen Seite stehst, auf der Feindesseite, wenn du das Gefühl hast, es ist alles schon zu spät, mit mir kann Gott nichts anfangen, falsch. Auch dann bleibt Gottes Liebe für dich bestehen. Bleibt Jesus dir treu. Wie schön, dass jetzt gerade die Sonne aufgeht. Wunderbar, Halleluja. Sei auch nicht zu fromm und mach dir Gott nicht so, wie du ihn dir in deinem Denken vorstellst, wo ein gekreuzigter Gott vielleicht nicht hineinpasst, wo alles nur Halligalli und Jubel sein muss. Schau auf Jesus. Ja, das kann auch unangenehm sein. Denn wenn wir auf den einzig Gerechten schauen, der für die Schuld der ganzen Menschheit ans Kreuz gegangen ist, dann wird uns zugleich unser Versagen deutlich. Auch diese Wahrheit gehört mit zum Karfreitag. Und zugleich sehen wir in diesem Jesus die Liebe Gottes in Person. Dietrich Bonhoeffer hat das so zusammengefasst: Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Er weiß, Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn schuldig, auch dann, wenn er von eigener Schuld nichts spürt. Und Gottes Wort in Jesus Christus spricht ihn frei und gerecht, auch wenn er nichts von eigener Gerechtigkeit fühlt. So lebt der Christ nicht mehr aus sich selbst, aus seiner eigenen Anklage und seiner eigenen Rechtfertigung, sondern aus Gottes Anklage und Gottes Rechtfertigung. Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Die Bilder in der Kirche zeigen Versagen, so wie wir versagen. Du und ich. Sie zeigen aber auch, dieser Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und das gilt wiederum für dich und für mich. Und er wünscht sich, dass wir dieses Geschenk annehmen, unseren Blick ganz auf ihn richten. Da geht nicht viel. Der kann nicht mehr viel tun, aber er kann den Blick zu Jesus wenden. Und wenn du nicht viel kannst, das kannst du. Ihm vertrauen, ihm das Leben anvertrauen. Vielleicht ist heute der Moment für dich gekommen, wo du das persönlich festmachen möchtest. Dann sprich nachher einen der Mitarbeiter oder sprich auch mich an, damit wir miteinander beten können. Aber auch das Abendmahl, das wir jetzt feiern, ist eine Möglichkeit, um die Beziehung mit Jesus festzumachen oder auch zu erneuern. Die Einladung geht von Jesus aus und wir dürfen ihm antworten und an seinen Tisch kommen. Darauf bereiten wir uns jetzt zunächst mit einem Lied vor. Amen.